Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe Atem der Hoffnung. Vor einigen Wochen hörte ich ein Lied, das ich vor mehreren Jahren das letzte Mal gehört hatte. Und sofort erinnerte ich mich an die vielen Begebenheiten, an denen es mich begleitet hat. Und obwohl es schon sehr lange her war, konnte ich den Text noch auswendig mitsingen. Das Lied war nicht ganz vergessen. Um ein vergessenes Lied geht es allerdings in der Predigt von Marcel Wieland. Er ist Pastor in Neustadt an der Weinstraße und erklärt uns, was dieses Lied mit uns zu tun hat.
Ab und zu im Leben gibt es diese Zeiten, wo wir aufräumen wollen. Wir haben das Zimmer vollstehen oder den Speicher. Vielleicht ist es Frühling oder vor besonderen Festen wie Weihnachten und man denkt, jetzt muss man aufräumen. Und da begegnet es einem doch immer mal wieder, dass wenn man dann so in den Kisten kramt oder auch in den Schubladen sich so aufzieht, man plötzlich darin etwas entdeckt, was man schon lange vergessen hatte, was man gar nicht wusste, dass man es überhaupt besitzt und dann doch hoffentlich positiv überrascht ist, was man da wiedergefunden hat. Vielleicht ein altes Familienfoto oder ein Bild mit einem Freund bei irgendeiner Sache, die man gemeinsam gemacht hat. Beide Personen lachen und man freut sich und sagt, Mensch, dieses Bild, an was mich das erinnert und schön, dass ich das noch habe. Oder es ist ein Schmuckstück und man denkt, toll, dass ich das wieder gefunden habe. Vielleicht sogar manchmal Geld in einem Kuvert, das man zurückgelegt hat für irgendwelche besonderen Dinge. Vergessene Sachen sind spannend, weil man dann so dieses positive Gefühl hat, wenn man etwas wiederfindet. In der heutigen Predigt, liebe Zuschauer, geht es auch um ein vergessenes Lied. Vergessen deswegen, weil ich glaube, dass wir es ganz selten lesen. Vielleicht haben Sie es schon mal gelesen, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, wenn wir gleich den Bibeltext lesen. Aber werden mir dann zustimmen, dass es keine Passage ist, die wir oft lesen oder die wir so richtig verinnerlicht haben. Aber ich glaube, es ist so eine Passage, die es wirklich wert ist, darüber nachzudenken. Weil sie uns auch herausfordert. Und darauf gehen wir ein. Diese Passage finden wir in Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12. Wenn Sie mitlesen wollen, schlagen Sie mit mir auf. Oder gehen Sie an Ihr Tablet oder Ihr Smartphone. Matthäus ist ja einer der Apostel, einer der Jünger Jesu, der es gewagt hat, auch ein Buch zu schreiben über Jesus. Matthäus war Jude und er wollte gerne für sein Volk, für die Hebräer, schreiben, wer dieser Jesus eigentlich ist. Alle Evangelien lesen sich interessant. Und Matthäus aus dieser Perspektive, weil er für Hebräer schreibt und deswegen viele Bezüge zum Alten Testament macht, liest sich auch ganz besonders interessant. Wir beginnen, wie gesagt, im Kapitel 12. Hier kommt noch nicht das vergessene Lied, aber um den Zusammenhang zu haben, fangen wir bei Vers 1 an. Da wird beschrieben, dass Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern am Sabbat, am Ruhetag, durch die Saaten geht. Und es heißt, es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Vers 1 ist das eben, Ähren abzupflücken und zu essen. Am Ruhetag, den Jesus und seine Jünger und die frühe Christenheit gehalten hat, am Sabbat, haben die Jünger Hunger. Nun war es damals Gepflogenheit, dass man, wenn man anfängt, Ähren abzupflücken, dass die Leute dann denken, die religiöse Oberschicht, das soll man nicht machen am Ruhetag, weil das ist so verbunden mit Erntearbeit und Arbeit am Ruhetag passt nicht, also bitte keine Ähren ausraufen. Es ist wirklich so, dass Jesus und seine Freunde konfrontiert werden und die Oberschicht sich beschwert, die religiösen Führer, warum Jesus nichts macht. Aber Jesus, und das ist der erste wichtige Punkt hier, Jesus erlaubt, dass die Freunde ihr menschliches Bedürfnis, von dem man vielleicht auch sagen kann, ist ein kleines Bedürfnis, Hunger, ja, man kann ja auch nichts essen oder mal einen Tag fasten. Aber selbst dieses kleine Bedürfnis nimmt Jesus ernst und erlaubt, dass sie ihren Hunger stillen dürfen. Dann gibt es eine zweite Begebenheit am selben Tag. Es heißt dann in Vers 9, als er von dort, also von den Feldern wegging, kam er in ihre Synagoge. Wenn wir das übertragen wollen, dann kam er in die Kirche. Weil es eben Ruhetag ist, am Ruhetag geht man in die Kirche. Und was spielt sich dort ab? Der Matthäus schreibt, dass dort ein Mann war mit einer verdorrten Hand. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Es muss so schlimm gewesen sein und diesen Mann so beeinträchtigt haben, dass Jesus Mitleid hatte und ihn heilen wollte. Die religiösen Führer nehmen das wieder wahr. Wie gesagt, selber Tag, Jesus schon wieder dabei, etwas zu tun, was man eigentlich nach den damaligen Gepflogenheiten der religiösen Führer lieber nicht tun sollte, nämlich heilen, auch wenn sich das völlig irrational aus unserer Sicht heute anhört. Die Gepflogenheit war nämlich, heilen ist nur erlaubt, wenn derjenige sterben würde. Ja, wenn es ein Notfall ist, dann darf man heilen, aber sonst nicht. Und natürlich, wenn die Hand nur verkrüppelt ist, stirbst du nicht. Dennoch, auch hier, und das ist der zweite wichtige Punkt hier, dennoch, Jesus nimmt auch dieses Bedürfnis ernst. Er sagt nicht, heilen wir halt am Sonntag oder irgendwann unter der Woche, komm noch mal zu mir. Sondern er nimmt es auch hier wieder ernst und heilt, stellt den Menschen her, auch wenn es noch um etwas Ernsteres geht. Also man sieht eine Steigerung. Erst kleiner Hunger, Jesus sagt, esst. Dann jemand, der wirklich physisch total beeinträchtigt ist, Jesus sagt, ich heile dich, streck deine Hand aus. Und er streckt die Hand aus. Das ist jetzt der Kontext, der Zusammenhang, der vor dem vergessenen Lied kommt. Jetzt schreibt Matthäus nämlich hier in Vers 14, direkt nachdem Jesus gesagt hat, strecke deine Hand aus, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wenn man diesen Text zum ersten Mal liest, und ich versuche immer den Text, wie die Theologen sagen, mit frischen Augen zu lesen, ist man schockiert. Da setzt sich ein Mann ein für andere Menschen, ihre Bedürfnisse zu stillen, und die Reaktion von den Leuten, die zuschauen, ist, den müssen wir loswerden, den müssen wir aus dem Weg räumen. Das ist echt schockierend. Wie reagiert Jesus? Als aber Jesus es erkannte, Vers 15, entwich er von dort. Er zieht sich also aus der Situation zurück, er deeskaliert, was schön ist, wenn wir manchmal in Konfrontation sind, vielleicht eskalieren wir nicht immer, aber Jesus geht raus aus der direkten Konfrontation und zieht sich zurück. Spannenderweise heißt es aber dennoch, es folgten ihm dann viele Volksmengen und er heilte sie alle. Also er macht mit dem, was ihm wirklich wichtig ist, sich nämlich einzusetzen für die Menschen, für die Bedürfnisse der Menschen. Damit macht er weiter. Er verfolgt sein Ziel, er verfolgt seine Bestimmung, die er selbst so versteht. Und lässt sich davon nicht abhalten, macht es aber weise. Es heißt in Vers 16 weiter, und er bedrohte sie. Man kann auch übersetzen, er gebot ihnen nachdrücklich, dass sie ihn nicht offenbar machten. Wieder ein deeskalierendes Verhalten von Jesus. Er sagt, redet jetzt nicht zu viel davon. Dieses Wort für heilen, im Griechischen steckt da dieses Wort, was wir heute verwenden, von Therapien drin. Ja, freut euch nicht so sehr, dass ihr jetzt gesund geworden seid, dass ich als Arzt euch gesund gemacht habe, sondern haltet es zurück. Wir wollen hier keinen Massenauflauf haben, dass ich der große Heiler, der große Therapeut bin. Und jetzt kommt die vergessene Passage, das vergessene Lied, das Matthäus an dieser Stelle anfügt. Wenn man Matthäus kennt, dann weiß man ja, wie eingangs erwähnt, er ist ein Hebräer und er schreibt für Hebräer. Er zitiert deswegen unheimlich viel aus dem Alten Testament. Und spannenderweise, genau jetzt, wo das Lied beginnt, das ist die längste Stelle im Matthäusevangelium, die längste alttestamentliche Passage. Dieses Lied. Wie leitet Matthäus sie ein, dieses Lied? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, und jetzt beginnt diese Poesie, siehe, Vers 18, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Eine interessante Passage, ein interessantes Lied. Es ist das Lied vom Gottesknecht, das direkt aus der alten Jesaja-Rolle kommt. Der Prophet Jesaja war der größte Schreiber im Alten Testament. Er hat am meisten Kapitel geschrieben. Und daraus kommt dieses Lied. Es ist das erste Lied vom Gottesknecht. Und Matthäus sieht, wie Jesus handelt, wie er am Menschen dran ist. Und dann muss er sich erinnert haben, durch den Geist Gottes, ey, dieser Mann, dieser Jesus, das ist genau so diese Beschreibung, die ich vom Gottesknecht gelesen habe, in der Jesaja-Rolle. Und er schreibt es in seinem Evangelium, ey, Leute, könnte man frei hier übersetzen, Leute, schaut her, das ist unglaublich, dieser Jesus, der handelt so wie dieses Lied vom Gottesknecht. Ich glaube, es ist der Gottesknecht. Die Hebräer haben gewartet auf den Messias. Und es ist so, als ob Matthäus anfängt zu singen voller Freude, weil er sagt, dieses alte Lied, das wir schon so vergessen hatten, er klingt wieder ganz neu, wenn ich diesen Jesus von Nazareth anschaue. In Schönheit erklingt diese Melodie und er erfüllt dieses Lied. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was dieses Lied sagt. Vers 18 noch mal, siehe mein Knecht. Also Gott spricht, Gott legt diese Worte Jesaja in den Mund und Matthäus zitiert. Gott sagt, siehe mein Knecht. Im Griechischen kann man auch übersetzen, siehe mein Diener, Knecht, ist ja derselbe, oder sogar mein Sohn, mein Kind. Erstaunlich, wenn man das jetzt sogar noch liest, schon auf Jesus gedacht, dann ist das wirklich beeindruckend. Dann sagt sogar schon Jesaja, es wird einmal ein Sohn kommen, der Sohn Gottes, der die Dinge, die Gott sich wünscht, erfüllt. Siehe mein Sohn, mein Knecht, mein Diener, den ich erwählt habe, sagt Gott, mein Geliebter, den ich also lieb habe, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Also dröseln wir das mal so ein bisschen auf. Zuerst sagt Gott, das ist also mein Sohn, der wie ein Diener handeln wird. Ich, Gott, habe diesen Sohn erwählt, um etwas Besonderes zu tun. Und er ist von mir geliebt. Also Gott drückt sich hier stark aus. Das sind Emotionen, die hier rüberkommen. Gott liebt seinen Sohn. Er hat Gefallen an ihm, wie es auch weiter hier formuliert wird. Seine ganze Seele, die Seele Gottes, Gott empfindet. Und Gott mag diesen Gottesknecht, der tut, was er sich wünscht, der Gutes tut. Und Gott rüstet ihn, diesen Gottesknecht, auch aus für seine Mission. Für die Mission, für die er ihn erwählt hat. Nämlich mit was? Er legt den Geist auf ihn. Das ist schon interessant. Wir haben doch auch diese, in den Filmen oder in den Büchern, wo es um Helden geht, haben wir doch auch diese Beschreibung, der Held soll etwas tun, er soll eine Mission erfüllen. Aber um diese Mission zu erfüllen, braucht er Ausrüstung. Sonst kann er diese Mission schlecht erfüllen. Wenn ich an die Bond-Filme denke, dann ist es doch immer faszinierend, was James Bond bekommt. Entweder es ist das Auto oder es ist die Aktentasche, die verschiedene Funktionen hat, oder es ist die Armbanduhr. Er wird ausgerüstet, um das Königreich, für das er dient, zu retten, um seine Mission zu erfüllen. Das ist in allen Heldengeschichten so, die wir auch völlig profan in unserer Welt haben. Der Held wird für seine Mission ausgerüstet. Und spannenderweise, wie rüstet Gott seinen Sohn aus? Es heißt hier, er erfüllt ihn in ganz besonderer Weise mit dem Geist Gottes, damit er Power hat, damit er Kraft hat, damit er in Vollmacht handeln kann. Und das Ergebnis wird sein, dass dann den Nationen Recht verkündet wird. Das ist alles so inhaltsschwer. Da kommt auf einmal jetzt so ein Rechtsbegriff auch noch rein. Also es geht hier nicht um irgendwas Kleines, sondern es geht hier wirklich um das große Ganze. Es geht darum, dass den Nationen, das heißt der Welt, Recht geschaffen werden wird. Da muss man ein Stück zurückgehen und sagen, okay, das ist hier wirklich der Held. Das ist der Superman. Das ist der Luke Skywalker, um im Filmgenre zu sprechen, der hier wirklich die Sache richten soll. Das ist stark. Wir verstehen vielleicht manchmal, ja, klar, ein Land braucht Gesetze und an die musst du dich halten. Fängt schon im Straßenverkehr an, wenn du über die rote Ampel fährst oder zu schnell bist. Geht nicht, es gibt Regeln. Und wenn die eingehalten werden, funktioniert Zusammenleben gut. Dieser Rechtsbegriff hier, der macht es aber noch größer. Der sagt, es geht hier nicht nur um irgendwelche Gesetze, die Zusammenleben regeln sollen, sondern es geht darum, die Welt neu zu strukturieren. Und zwar in Gottes Sinne so zu strukturieren, dass es wirklich eine neue Weltordnung ist. Dass die Welt wirklich neu gemacht wird. Und zwar so, wie Gott sie sich eigentlich wünscht. Also es ist wirklich der ganz große Wurf hier. Und den soll der Held Gottes, der Knecht Gottes, vollbringen. Spannend, dass jetzt dieses Lied weiter fortsetzt, in wunderschöner Poesie, wie der Knecht Gottes das überhaupt hinkriegen will oder soll. In Vers 19 heißt es, weil doch jetzt die Frage ist, ja, wie macht das denn eigentlich? Wie handelt er denn? Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Also dieser Gottesknecht möchte den ganz großen Wurf machen, er möchte die Welt wirklich verändern, global, eine neue Welt schaffen. Und das macht er ohne Agitation, das macht er ohne Aufruhr. Der schreit auch hier nicht. Das ist also der ist nicht bekannt durch politische Kampfreden an Wahlveranstaltungen, sondern der macht es nüchtern, könnten wir sagen. Der macht es gelassen, der macht es ruhig, der macht es ohne Streit. Diese Formulierung, du wirst seine Stimme nicht auf den Straßen hören, bedeutet nicht, dass er gar nichts sagt, sondern dass er eben anders spricht, wie man sonst so von Führern, Politikern, Königen gewöhnt ist, die auch durchaus mal wirklich hier stark auftreten. Es mag sein, dass Matthäus, weil er diesen Jesus so wahrgenommen hat, dann an dieses Lied gedacht hat. Weil Jesus hat ja deeskaliert in diesen Anfangssituationen, die wir uns schon angeschaut haben. Er war genauso ruhig und gelassen und dennoch sein Ziel verfolgend. Vers 20. Wie handelt der Gottesknecht? Das ist ja immer noch die Frage. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Wir haben hier einen siebenarmigen Leuchter, eine Menorah, wie es im Hebräischen heißt, und die brennt jetzt nicht. Da sind keine Kerzen, aber natürlich ist es gedacht, oder kein Öl, aber natürlich ist es gedacht, dass dieser Leuchter eigentlich brennt. Wir haben auch einen siebenarmigen Leuchter, den habe ich jetzt von meinem Opa. Wir haben noch einen anderen und der brennt, den zünden wir manchmal an, wenn wir einfach als Familie zusammensitzen. Und der ist mit Teelichtern bestückt. Und dann geht es mir oft so, wenn eins von diesen Teelichtern runterbrennt, dann tausche ich es schnell aus und setze ein neues hinein, weil ich ja möchte, dass alle Kerzen brennen. ich mache mir keine Gedanken darüber, ob dieses Teelicht dann vielleicht oder die Kerze vielleicht noch ein bisschen brennt oder glimmt. Ich tausche sie einfach aus. Der Text sagt hier, dass er einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Das heißt, der brennt nicht mal mehr, der glimmt nur noch. Ich finde es faszinierend, wenn wir uns die Frage stellen, wie viel wert ist eine kleine glimmende Kerze? Das Bild, was Jesus zuvor verwendet, und ich komme gleich nochmal auf diesen Gedanken zurück, ist ein geknicktes Rohr. Es ist ein anderes Bild. Wahrscheinlich ein Schilfrohr an den Wasserläufen im Orient steht da und ist einfach abgeknickt. Wenn Sie durch den Wald laufen und ein Schilfrohr sehen würden, das einfach nur so abgeknickt ist, was für Gefühle haben Sie für dieses Schilfrohr? Überhaupt keine. Wir laufen einfach dran vorbei, wir nehmen es nicht mal wahr. Und Jesus verwendet diese beiden Bilder, das Bild des geknickten Rohres und des nur noch glimmenden Dochtes, um zu zeigen, eigentlich sind das lapidare Sachen. Nicht der Rede wert, aber in Gottes Augen doch. In Gottes Augen sind Kleinigkeiten, die in menschlichen Augen klein erscheinen, sehr viel wert. Und Gott möchte nicht, dass es Leid gibt, auch wenn wir vielleicht manchmal sagen, das ist nur auf kleiner Ebene. Das ist eigentlich das, was dieses wunderschöne Bild hier ausdrücken möchte. Wir sagen doch manchmal heute, ich bin geknickt, ich bin total fertig. Oder wenn wir das Bild des glimmenden Dochtes nehmen wollen, das ist sehr bekannt heute leider, dieses Ausgebranntsein, dieses fast schon Modewort Burnout, Ausgebranntsein. Und wie fühlen sich Menschen dann? Vielleicht haben Sie auch diese Situationen erlebt. Vielleicht stecken Sie gerade selber drin, dass Sie geknickt sind, dass Sie nicht wissen, wie es weitergeht, dass Sie ausgebrannt sind und gerne wieder leuchten würden, aber es funktioniert nicht. Und Jesus sagt, jeder Mensch, auch wenn er total fertig zu sein scheint, ist wertvoll und ich möchte ihn wieder aufrichten. Das ist die Mission, die Jesus Christus hier erfüllt. Und diese Weltumgestaltung, das Recht wiederherzustellen, beginnt im ganz Kleinen, indem man sich um Menschen kümmert, die man fast übersieht. Wie man ein geknicktes Schilfrohr am Bachlauf oder eine glimmende Kerze einfach nicht drüber nachdenkt und sie ersetzt. Das finde ich faszinierend. Das heißt, Jesus verändert die Welt. Gott möchte durch Jesus Christus die Welt verändern, indem er ganz klein anfängt. Denken wir nicht manchmal oder hören auch Sprüche wie, wenn du die Welt verändern willst, dann versuch was Großes zu machen in der Gesellschaft, versuch dich hochzuarbeiten, mach Karriere, vielleicht sogar werd Politiker, tret in die Gewerkschaft ein und dann haus raus. Gut, wenn man sich politisch engagiert, gut, wenn man sich für die Gesellschaft einsetzt, darum geht es nicht. Aber um was es geht ist, es fängt ganz klein an. Man muss nicht ganz weit in die Ferne gucken, um dann zu überlegen, wie kann ich was machen, sondern Jesus sagt, die Weltumgestaltung fängt an im ganz Kleinen. Und an dieser Stelle, liebe Zuschauer, fordert uns der Text so richtig heraus. Weil man könnte doch sagen, ein Lied, das im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist und jetzt Matthäus 50 nach Christus verwendet, das ist so uralt. Was hat das für Bedeutung? Die großartige Bedeutung könnte sein, dieser alte Text kommt neu zum Leben in Jesus Christus. Das ist großartig. Das kann für sich stehen, durchaus. Aber noch viel mehr. Wenn Sie sich jetzt zurückgelehnt haben, dann lehnen Sie sich wieder nach vorne. Weil dieser Text hat mit Ihnen zu tun. Dieser Text hat mit uns als Christen zu tun, die wir oft manchmal denken, naja, ich bin halt Christ und jetzt gehe ich so durch die Welt und Jesus hat ja irgendwie alles gemacht und ich bin eigentlich nicht wirklich irgendwie da so wirklich mit reingenommen. Manchmal erleben wir vielleicht Christsein so. So alles so ein bisschen grau und Alltag und ja, ist manchmal vielleicht nicht so spannend. Aber dieses Lied vom Gottesknecht, dieses alte vergessene Lied, ist unglaublich in seiner Aussage, weil es uns hineinnimmt, indem es sagt, und jetzt komme ich ins Neue Testament, zu diesen Stellen, wo wir auch als Kinder Gottes oder als Knechte Gottes angesprochen worden sind. Das Neue Testament redet von Brüdern. Gott ist euer Vater, ihr seid alle Schwestern. Das bedeutet, auch wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ein revolutionierender Gedanke. Auch wir sind Geliebte Gottes. Das ganze Neue Testament ist voll, angefangen bei Johannes 3, Vers 16, dem bekannten Text, Gott liebt euch, ihr seid Geliebte Gottes. Dann geht es weiter. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wenn ihr Gott erkennt und ihm nachfolgen wollt, dann lasst euch taufen und werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit ihr nämlich mithelfen könnt, die Welt zu verändern. Das ist alles das, was auch in diesem Text drin steht. Also dieses Bild vom Gottesknecht, das die Hebräer damals in erster Linie verstanden haben als Bild für sie als Volk. Auch sie als Volk sind berufen, auch sie als Volk sollen die Welt erhellen, sollen leuchten in der Welt, wird jetzt übertragen auf den Gottesknecht, der als größtes Licht die Welt wirklich zu Klimax führen wird. Und Sie und ich, wir dürfen unterstützen, wir dürfen mithelfen, indem Jesus auch sagt, ich bin das Licht, ja, sehr wohl, aber du bist auch das Licht und du sollst auch leuchten. Und dann wird Christentum plötzlich spannend. Dann sitzen wir nicht mehr auf der Couch und sagen, ob ich jetzt glaube oder nicht, spielt keine Rolle, sondern dann weiß ich, ich bin gemeint, ich bin Sohn Gottes, ich bin geliebt. Gott hat mich ausgerüstet mit seinem Geist, er gibt mir Vollmacht und er wird mein Leben so lenken, dass auch ich in meinem Leben einen Unterschied mache, dass auch Sie in Ihrem Leben einen Unterschied machen. Gott möchte Sie gebrauchen. Was für ein großartiges Lied. Liebe Zuschauer, vielleicht lesen Sie es ab und zu und lassen sich von der Botschaft begeistern. Und fangen an, neu darüber nachzudenken, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen und sich die Mission Jesu zu ihrer eigenen zu machen und sich gewürdigt und geehrt zu fühlen und bevollmächtigt, mit Jesus zusammenzuarbeiten. Für diese hohe Berufung wünsche ich Ihnen den reichen Segen Gottes. Und viele gute Erfahrungen. Ich möchte noch gerne mit Ihnen beten. Lieber Vater im Himmel, danke für diese alten Texte, die uns dich ganz neu erscheinen lassen. Danke für dieses vergessene Lied, was deine Absichten mit dieser Welt so wunderschön, auch poetisch beschreiben. Danke, dass dieses Lied sich in Jesus erfüllt hat und danke, dass auch wir da mit gemeint sind. Ich bitte dich für jeden, der zusieht, ich bitte dich für mich, dass du uns das verstehen lässt und dass du uns ausrüstest und wir mit dir begeistert unterwegs sein können in dieser Welt. Hab Dank für diese Gnade und für diesen Reichtum. Amen. Ich stehe hier.
Hätten Sie es gedacht, dass dieses alte Lied schon damals beschrieben hat, wie außergewöhnlich Jesus handeln wird? Überraschend ist auch, wie viel diese Botschaft auch mit uns, den Hörern, zu tun hat, oder? Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und freue mich, wenn Sie zur nächsten Predigt wieder einschalten. Machen Sie es gut und bis bald.